dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Liebe Gemeinde, mit dem Wochenspruch aus dem 1. Timotheusbrief begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am 23. Sonntag nach Trinitatis. An diesem Sonntag wird es in der Predigt um das Verhältnis von der Kirche zur staatlichen Obrigkeit gehen. Es wird also ein etwas theoretisches Thema, aber ich denke, wir können uns dazu einige gute Gedanken machen. Ich begrüße ganz besonders heute Morgen in diesem Gottesdienst alle Angehörigen von Frau Eva Maria Dörr, geborene Zäuner, die wir in der vergangenen Woche zu Grabe getragen haben. Wir werden in diesem Gottesdienst ihrer gedenken und sie in unsere Fürbitte einschließen. Wir feiern heute auch das Heilige Abendmahl. Christen aller Konfessionen sind herzlich dazu eingeladen. Auch unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden sind bereits zum Abendmahl zugelassen. Wir reichen den Traubensaft in den Kelchen aus Keramik, in den Kelchen aus Metall befindet sich der Wein. So lasst uns gemeinsam das erste Lied singen. Wir strecken uns nach dir im Gesangbuch unter der Nummer 625, die Strophen 1 bis 3. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns den Psalm unter der Nummer 725 im Gesangbuch miteinander im Wechsel beten. Ich bitte die Gemeinde, die eingerückten Verse zu sprechen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt untergehen
wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, der Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns beten. Gott, wenn wir davon hören, wie die Mächtigen erbarmungslos Menschen niederdrücken, dann fragen wir uns schon, wie das sein kann, dass so viel Leid in der Welt geschieht. Da steigen Zweifel in uns auf an deiner Güte, Gott, und auch an der Gerechtigkeit. Wir bitten dich, Gott, hilf unserem Glauben, damit der Zweifel uns nicht lähmt, damit wir klarer sehen, was zu tun ist. Wir bitten dich, lass uns deutlich erkennen, wer wir sind in dir. Herr, erbarme dich. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Christus, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lob singet Gott, erhebet seinen heiligen Namen. Lieber himmlischer Vater, du hast uns mitten in diese Welt gestellt, in diese bunte, wunderschöne, oft aber auch kranke und verrückte Welt. Lass uns erkennen, wo unser Platz ist und worin unsere Aufgabe liegt. Schenk uns neuen Mut und Hoffnung. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, und durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Wir hören die heilige Lesung aus Matthäus 22, Verse 15 bis 22. Die Frage nach der Steuer. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten. Und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen von ihm ab und gingen davon. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Wege. Amen.
Kenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen das nächste Lied, 165. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, das Kirchenjahr neigt sich dem Ende zu und die Tage sind doch ganz schön neblig und dunkel geworden. Vergangene Woche, da zogen finster verkleidete Gestalten durch die Straßen. Es war wieder Halloween und mancherorts eskalierte auch diese Nacht. Im Ruhrgebiet beispielsweise. Da wurde die Polizei, die Feuerwehr, sogar der Bürgermeister von Maskierten angegriffen. All das wurde als eine bedrohliche Attacke gegen den Staat empfunden. Und wir können uns da schon fragen, wie es dazu kommen kann, dass Menschen, die uns eigentlich beschützen sollen, die uns die Ordnung wahren und uns helfen, wie man solche Menschen überhaupt angreifen kann. Am gleichen Tag, am 31. Oktober, da wurde ja nicht nur Halloween gefeiert, es war Reformationstag. Und es ist bedauerlich, dass diese Klarheit, mit der Martin Luther einst um Erneuerung in der Kirche gerungen hat, dass dieses Bewusstsein über diese Ereignisse doch ganz schön verloren gehen in der Gesellschaft. Ja, in diesen dunklen Novembertagen, da spüren wir nicht nur die Schieflagen unserer Gesellschaft, sondern manche leiden doch auch ganz schön stark an der Vergänglichkeit des Lebens, weil man die im Herbst einfach besonders intensiv spürt. In diesen Tagen, da sehnen wir uns doch nach Erneuerung und auch nach Erlösung. Und diese Fragen nach den Grenzen der diesseitigen Welt und die Fragen, wo die jenseitige Welt anfängt, diese Fragen drängen uns dazu, unseren Platz im Jetzt und Hier, unseren Platz hier auf der Erde und auch in der Kirche neu zu verorten. Denn wir wünschen uns eine Kirche, die immer wieder erneuert wird, in der ein frischer Geist weht, in der wir auf neue Ideen kommen, in der wir inspiriert werden. Und wir wünschen uns auch eine gerechtere Gesellschaft. Viele kritische und unzufriedene Stimmen werden laut. Und wir fragen uns, ja, wo liegt denn da das richtige Maß? Wo soll sich die Kirche denn überhaupt einmischen in politische Angelegenheiten? Und wo ist es eher angebracht, sich zurückzunehmen? Die Wahlen in Amerika stehen an. Und sie zeigen ganz direkt diese Problematik dieses Verhältnisses auf. Wo ist die Grenze zwischen Kirche und Staat? Wo sollte man sich besser in Ruhe lassen? Wo ist es aber auch angebracht, Wort zu erheben? Ja, und in diese durchmischte, teils melancholische, teils dunkle Stimmung im Herbst hinein, da lesen wir heute einen Text aus dem Römerbrief. Und ich sage gleich dazu, wenn man ihn herausgelöst betrachtet, dann kann dieser Text auch schnell missverstanden werden. Denn Paulus schreibt über das Verhältnis der Gemeinde zur Obrigkeit. Und ich habe zu dem vorgegebenen Predigttext auch noch die angrenzenden Verse im Römerbrief mit dazugenommen. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 12 ab Vers 21 bis Kapitel 13 Vers 10. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst ständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Paulus schreibt diese Worte an die junge Gemeinde in Rom. Menschen, die nun sich danach ausrichten, nach den neuen Maßstäben des Evangeliums zu leben. Es ist gut denkbar, dass diese neue Gemeinde nun sagt, den römischen Staat, den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben uns miteinander, wir schauen, dass es unter uns alles schön passt und alles, was darüber hinausgeht, das interessiert uns eigentlich nicht mehr so sehr. Es ist außerdem gut denkbar, dass Paulus davon ausgegangen ist, dass dieser Brief, den er an die Gemeinde in Rom schreibt, nicht nur von der Gemeinde gelesen wird, sondern auch von den Mächtigen. Und dass Paulus durchaus wollte, dass diese Worte auch von den Mächtigen gelesen werden. In diesem Bewusstsein blickt Paulus nun auf die Hauptstadt des römischen Imperiums und schreibt solche Worte wie: Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin. Und insgesamt ist das schon erstaunlich, dass Paulus so positiv über die Obrigkeit schreibt. Denn sie ist ja schließlich eine skrupellose Besatzungsmacht, unter welcher Paulus selbst immer wieder gelitten hat. Paulus selbst wurde verhaftet unter unzumutbaren Bedingungen. Es gab Folter, Christenverfolgungen unter Nero. Jetzt wird Zeit, mal zuzuhören. Nachher dürft ihr wieder gerne reden. Trotz all dem lehnt unser Predigtext den Staat nicht ab. Und Paulus schreibt, dass die staatlichen Behörden und Ordnungen von Gott eingesetzt sind. Er sagt, Gott wirkt durch die staatliche Ordnung. Gott wirkt in der Welt und die staatliche Ordnung, die bietet uns sozusagen einen Rahmen, in dem wir uns gut und sicher bewegen können. Weltliche Machthaber, die sind für Paulus Werkzeuge und sie sind niemals Gottes Repräsentanten. Und wenn wir uns heute mit diesem Text aus dem Römerbrief befassen, dann gibt es dabei zwei ganz wichtige Aspekte zu bedenken. Nämlich erstens, in der Bibel finden wir auch ganz andere Aussagen über das Verhältnis von Christentum und Staat. Und es ist problematisch, wenn wir nur diesen einzigen Text isoliert als Grundlage für eine eigene Einstellung als Basis nehmen. Und auch im Blick auf den Römerbrief, da steht dieser Text nicht unverbunden mit der restlichen Botschaft. Denn vorher und nachher gibt es im Römerbrief die Botschaft der Liebe, welche die Kernbotschaft des Zusammenlebens ist. Dazu einige Gedanken. Wer nur nach der christlichen Botschaft fragt, der wird immer wieder in Spannung geraten mit der herrschenden Ordnung. Geht es hier um Akzeptanz oder um Widerstand? Dürfen sich Christen in die Politik einmischen und müssen sie es unter Umständen sogar? Bedenken wir, die deutschen Christen im Dritten Reich nahmen diesen Text aus Römer 13 sogar in Anspruch, um ihre menschenverachtende Ideologie zu untermauern. Heute sehen wir das sehr viel klarer. Nie wieder darf so etwas Schreckliches geschehen. Und ich habe erzählt bekommen, wie ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, gerade jetzt erst am vergangenen Montag eure Exkursion gemacht habt in diese Gedenkstätte nach Hadamar. Nicht jedem sagt das etwas. Diese Gedenkstätte erinnert an die Verfolgten und Ermordeten der nationalsozialistischen Euthanasie. Und sie ruft dazu auf, dass es schreckliche Krankenmorde gegeben hat. Und wir sollen uns damit auch immer wieder befassen und aufmerksam sein und danach schauen, dass eben nie wieder so etwas Schlimmes passieren kann. Ich glaube, das hat euch ganz schön auch ins Nachdenken gebracht und ich bin gespannt, was ihr noch davon erzählt, denn die Geschichte, sie hat ja bei vielen Menschen schreckliche Spuren hinterlassen. Auch heute gilt es, aufmerksam zu bleiben. Und wenn Machthaber sich außerhalb der Ordnung Gottes bewegen, dann kann eine Unterordnung unter die Obrigkeit auch fatal sein. Dann ist es genau das Falsche. Ein berühmtes Beispiel dafür ist natürlich Dietrich Bonhoeffer, der wie andere Menschen im Dritten Reich in den Widerstand gegangen ist. Diese Menschen haben sich an dem Grundsatz der Liebe Gottes orientiert, die sie in der staatlichen Ordnung der Nazis nirgendwo mehr finden konnten. Auch der politische Widerstand, der hat sich an Gottes Liebe zu messen. Und nun merken wir, jetzt wird es schwierig. Und Dietrich Bonhoeffer war sehr bewusst, dass in einem bewaffneten Widerstand auch wiederum eine Schuld steckt, eine andere Schuld, aber eben auch Schuld. Und er ließ sich auf diese Schuld nur deshalb ein, weil er sagte, im Verzicht auf Widerstand, darin liegt ein noch schlimmeres und ein noch größeres Übel. Und wir merken an diesem Punkt, wie komplex und wie vielschichtig die Entscheidung für das eigene Verhalten unter Umständen sein kann. Und da ist es gut zu wissen, wo wir hingehören. Dem Kaiser mögen Steuern und Geld gehören. So haben wir das in der Schriftlesung vorhin gehört. Aber Gott soll unser Herz und unsere Aufmerksamkeit liegen. Und er wird uns auch zeigen, wo die Grenzen stecken, wo wir etwas ausloten müssen und wo wir genau hinschauen sollten. Denn auch solche Worte lesen wir in der Bibel, zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Da sagen Petrus und die Apostel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also ganz klar, wenn diese Grenze überschritten ist, im Zweifelsfall, dann müssen wir Gott gehorchen und nicht den Menschen. Und wenn wir noch einen Sprung ins Alte Testament machen, dann sehen wir da eine Fülle von Beispielen, die auch das bestätigen. Die Propheten, sie waren immer dazu eingesetzt, auch ein Gegengewicht zu den Königen oder den Regierenden zu bilden. Sie standen schon von Berufswegen her im Konflikt mit den Herrschenden und sollten eine Gegenposition einnehmen, wenn es darum ging, etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Oder auch im Exodusbuch, da haben wir diese Geschichte von zwei hebräischen Hebammen, die zivilen Ungehorsam leisten. Schifra und Pua heißen diese beiden Hebammen. Und der König von Ägypten hat aufgefordert, dass die Söhne bei der Geburt getötet werden sollen, aber die Töchter dürfen leben. Und die beiden Hebammen spüren, das kann nicht Gottes Wille sein. Und so heißt es in Exodus 1, Vers 17, aber die Hebammen fürchteten Gott und sie taten nicht, was der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern sie ließen die Kinder leben. Nun, was also ist jetzt richtig? Ist es richtig, sich der Obrigkeit unterzuordnen oder Widerstand zu leisten? Wir sehen, eine einfache, einlinige Antwort können wir darauf gar nicht geben. Denn wir finden in der Bibel dazu unterschiedliche Ansätze. Und wir dürfen einzelne Texte und Verse nie für sich alleine betrachten. Und ich denke, im Blick auf unseren Predigttext aus dem Römerbrief möchte uns Paulus vor allem klar machen, dass wir als Christen einfach mitten in dieser Welt stehen. Wir leben nicht in einer isolierten Traumwelt. Wir leben in dieser Welt unter diesen Bedingungen. Und da bleibt es immer wieder eine Herausforderung, dass wir immer wieder neu die Angelegenheiten prüfen müssen, dass wir unseren gesunden Menschenverstand einsetzen sollen und vielleicht auch mal auf unsere Intuition hören müssen. Da bleibt es eine Herausforderung, die goldene Mitte zwischen den Extremen zu finden. Denn Gehorsam, der darf nie blind sein. Ein Angepasstsein kann unter Umständen genauso falsch sein wie eine zornige Rebellion. Es gilt darum, die Mitte zu finden. Liebe Gemeinde, wir leben leider noch lange nicht, oder wir wissen nicht, wann sie kommt, die erlöste Herrlichkeit. Vielleicht kommt Jesus auch ganz schnell und überraschend. Ich stelle mir das manchmal so vor, aber jetzt müssen wir eben mit dem zurechtkommen, unter dem wir jetzt hier stehen und leben. Und wir müssen mit den Herausforderungen dieses Lebens und der Gesellschaft klarkommen. Eines bleibt aber in all dem immer ein verlässlicher Prüfstein, wenn wir danach fragen, was richtig ist. Es ist die Liebe zu Gott und es ist die Liebe zu unseren Mitmenschen. Und nach der Meinung von Paulus bestimmen Christen ihr Verhältnis zur Obrigkeit, indem sie diese Liebe als Richtschnur und als Ausgangsbasis nehmen. Und deswegen ist unser Predigttext auch umrahmt von diesen Worten über die Liebe am Anfang und am Ende. Und von daher hat Paulus seine Gedanken unter diesem Vorzeichen strukturiert. Es braucht den Rahmen der Liebe, um sich zur Obrigkeit zu positionieren. Und so lasst uns als Gottes geliebte Kinder uns auch immer wieder von dieser Liebe berühren und leiten lassen und sie in unsere Welt hineintragen. Und lasst uns nicht vergessen, für die politisch Verantwortlichen immer wieder zu beten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen das Lied 358, Es kennt der Herr die Seinen. In der Gemeinde teilen wir Freude und Leid miteinander. So lasst uns heute gemeinsam gedenken an Frau Eva Maria Dörr, geborene Zeuner. Sie wurde geboren am 24. August 1933. Sie verstarb am 11. Oktober 2024 im Alter von 91 Jahren. Das Bibelwort ihrer Trauerfeier steht in Jesaja 54, Vers 10a. Dort heißt es: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Wir haben einen Moment der Stille. Wir beten: Dreieiniger Gott, in dir liegt Anfang und Ende unseres Lebens. In der Hoffnung, dass unsere Verstorbenen bei dir zu Hause und in deiner Liebe geborgen sind, kommen wir zu dir. Gott, wir trauern um Eva Maria Dörr. Du hast ihr Leben geschenkt, nun geben wir es zurück in deine Hände. Wir beten für ihre Angehörigen, die schmerzlich um sie trauern. Stärke in ihnen die Hoffnung auf ein Leben bei dir und schenke Zeit, bei dir zur Ruhe zu kommen, denn unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Im Gedenken singen wir von guten Mächten wunderbar geborgen im Gesangbuch unter der Nummer 65, 1 und 7. Wir wollen weiter beten und ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Gnädiger Gott, es ist manchmal nicht einfach zu erfassen, wenn die Antworten auf große Lebensfragen unterschiedlich ausfallen. Ja, und wenn wir sogar erleben müssen, wie Versuche, deinem Willen gerecht zu werden, scheitern. Gott, wir bitten dich für alle, die an der Unvollkommenheit dieser Welt leiden, für diejenigen, die nach dringenden Antworten suchen. Zeige ihnen, dass du da bist, trotz allem Schweren. Gott, wir bringen dir alle, die schwermütig werden in diesen dunklen Herbsttagen. Wir bringen dir diejenigen, die die Vergänglichkeit des Lebens nur schwer aushalten können. Sei ihnen ein Licht in schwerer Zeit und richte ihr Herz ganz auf dich. Gott, wir beten für alle, die sich für die Erneuerung der Kirche einsetzen. Gib ihnen frische Ideen, Mut, Freiheit, Ausdauer und Durchsetzungskraft. Gott, und wir beten für alle diejenigen, die politische Verantwortung tragen. Es mag bestimmt eine große Last und auch Bürde sein, große Entscheidungen zu treffen, und wir bitten dich um Weisheit für alle diejenigen, die das auf sich nehmen. Leite sie auf rechten Wegen und beschütze sie vor Anfeindungen und vor Gewalt. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Wir singen auch ein weiteres Lied. Gib Frieden, Herr, gib Frieden, unter der Nummer 430. Musik. Wir wollen uns auf das Abendmahl vorbereiten und ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Jesus lädt uns ein zu seinem Tisch. Er hat versprochen, wenn ihr in meinem Namen zusammenkommt, dann bin ich mitten unter euch. Wir beten. Wahrhaft würdig ist es und recht, dich, Gott, zu loben und dir zu danken. Das heilt die Seele und stärkt uns im Glauben. In Christus bist du uns nahe gekommen, durch ihn segnest du uns. Er nimmt von uns die Last der Vergangenheit, die Zukunft liegt in seiner Hand. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, durch ihn beten dich an die Mächte und fürchten sich alle Gewalten. Die Himmel und alle Himmelkräfte preisen dich mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen vereinen und anbetend dir Lob singen. Gedenken wir vor dir, Herr, himmlischer Vater, deines Sohnes Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünden, durch seine Auferstehung das ewige Leben. Lasst uns gemeinsam beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn Jesus sei mit euch allen. Reicht einander die Hand und sagt einander zu: Friede sei mit dir. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten war, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn denen und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch und für die vielen vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Lieber himmlischer Vater, in Jesu Namen rufen wir dich an und bitten dich, sende deinen Heiligen Geist herab auf uns und auf diese Gaben und gib uns in ihnen Anteil an der Gemeinschaft mit deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Begegne uns in Brot und Kelch, erneuere uns an Leib und Seele. Gott, wir sind nicht würdig, dass du eingehst unter unser Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Amen. Und so kommt, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich bitte die Taufsteinseite zuerst nach vorne zu kommen. Deiner Liebe zu den Menschen und du hast uns auf den Weg des Friedens gerufen. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, geh nun mit uns, wenn wir aufbrechen und uns dorthin wenden, wohin du uns sendest. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lass uns zusammen noch das Lied 170 singen. Komm, Herr, segne uns.
Thank you.
Ich bedanke mich für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 50,39 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Die heutige Kollekte ist ebenfalls für die Hessische Lutherstiftung bestimmt und die AG Trauerseelsorge. Das bedeutet, die Hessische Lutherstiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, theologischen Nachwuchs zu fördern und Studierende der evangelischen Theologie zu unterstützen. Die Arbeitsgemeinschaft Trauerseelsorge bietet Studientage an und Fortbildungen und möchte ehrenamtliche Trauerbegleitende dadurch schulen. Ich lade Sie ganz herzlich ein zu folgenden Veranstaltungen. Ein besonderes Highlight haben wir am kommenden Mittwoch, den 6. November, um 20 Uhr im Rahmen der Niersteiner Bibelgespräche. Da startet die neue Themenreihe Männer und Frauen im Alten Testament, die Geschichten des Aufbruchs. Ich lade Sie herzlich ein, denn unsere Pröbstin Henriette Krüwell wird sprechen und sie hat sich als Thema gewählt: Abraham und Sarah, eine Glaubenspartnerschaft. Die Veranstaltung findet, wie gesagt, um 20 Uhr im Johannes-Busch-Haus statt. Am kommenden Sonntag, den 10. November, haben wir Gottesdienst um 10 Uhr hier in der Martinskirche. Diesen Gottesdienst wird uns unser Prädikant Henning Krey halten. Und am Montag, den 11. November, ist wie immer Martins Umzug hier durch Nierstein. Der ist etwas umgestaltet geworden unter Mitbeteiligung der evangelischen und der katholischen Kirche und auch des Familienzentrums. Wir treffen uns im Fronhof hier und wir werden einen kleineren Weg ziehen, sodass er auch für jüngere Kinder leichter gangbar ist. Es gibt ein kleines Martinsspiel und ein Martinsfeuer im Stadtpark. Und ja, Sie können das gern noch bekannt machen weiterhin. Und ich hatte schon einmal auch an den Chor angefragt. Wir freuen uns auch über Menschen, die uns da noch gesanglich unterstützen, damit es auch auf dem Weg ein schönes Miteinander wird. So geht in die kommende Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.